Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 10. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr, zur Zeit des Nachmittagsgebets, gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Also das Tor wurde so genannt, nicht der Lahme. Ja? Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun, also der Bettler, Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an. Und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann aber sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber und Gold haben wir nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er Petrus ihn, den Bettler, bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Kann man sich vorstellen, warum, ne? Als die Leute begriffen, dass der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anderes war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Ist eine sehr abgefahrene Geschichte, eine sehr coole Geschichte. Ihr müsst euch das vorstellen. Wir haben hier den Lahmgeborenen, wir kennen seinen Namen nicht. Nennen wir ihn einfach mal Markus. Ja, Markus war so ein lateinischer, also römischer Name. Vielleicht hieß er ja Markus, wir nennen ihn einfach mal so. Und sein Alltag, der war immer gleich, recht monoton. Der hat sich immer zu den Hauptgebetszeiten von einem Kumpel, vielleicht war der blind, ja, hat sich von dem an den Tempel tragen lassen, um dort zur Hauptgebetszeit betteln zu können. Ich stelle mir das gerade vor, wie Markus auf dem Rücken sitzt und sagt, okay, jetzt ein bisschen weiter links, jetzt ein bisschen weiter rechts. Und stellt euch die Situation vor, wir sind in Jerusalem, staubige Straßen, ein bisschen heiß ist es auf jeden Fall in Jerusalem zu der Zeit. Nachmittags, 15 Uhr. Und Petrus und Johannes gehen mit einer ganzen Menschenmenge zusammen hoch zum Tempel, um gemeinsam zu beten. Im Tempel. Und am Tempel, Petrus und Johannes, die wollen gerade durch diese schöne Pforte, so heißt die, wollen in den Tempel reingehen. Und da sitzt neben vielen anderen Bettlern auch dieser Markus. Petrus und Johannes laufen in den Tempel rein und wollen gerade reingehen. Und da sitzt Markus, der Bettler, und sagt, hey Leute, habt ihr ein bisschen Geld für mich? Und dann passiert etwas Außergewöhnliches, weil Johannes und Petrus, die geben dem keine Kohle, aber sie machen was anderes, sie heilen den Bettler. Und ich weiß nicht, ob ihr euch da reinversetzen könnt in jemanden, der sein Leben lang gelähmt ist und auf einmal kommt ein Typ so nebenher vorbei, richtet ihn auf und er ist geheilt. Stellt euch das vor, Markus steht zum ersten Mal in seinem Leben auf seinen Füßen. Und ihm ist wahrscheinlich ein bisschen schwindelig, weil die Perspektive von da oben kennt er eigentlich nur vom Getragenwerden vielleicht hin zum Tempel. Und er steht so da ganz wackelig, ist ein bisschen wie auf Stelzen laufen für ihn. Und er merkt, hey krass, hier ist was passiert. Und dann testet er kurz seine Sprunggelenke, wie Franck Ribéry vom Training. Und er merkt, hey krass, es funktioniert. Und dann fangen die Beine an, ein bisschen mehr zu hüpfen und er springt durch die Gegend. Und alle Leute gucken, ja, und er rennt in den Tempel rein, ruft, ich bin geheilt, und er hüpft, was sicherlich nicht sehr würdevoll aussah, aber er war so begeistert darüber, dass er auf einmal laufen kann. Er hat sich noch kurz gedacht, oh Mist, ich habe keinen Job mehr, aber das ist ein anderes Thema. Könnt ihr euch den Markus vorstellen, wie er da rumhüpft und sagt, ich kann es nicht fassen, ich kann laufen, Leute, guckt her, ich kann laufen, und die kennen den alle, die kennen den. Das sind alles gläubige Juden, die sind jeden Tag im Tempel und die kennen den vom Sehen, die wissen, der liegt schon da seit 20 Jahren, jeden Tag. Und als sie merken, hey, das ist tatsächlich der Typ, der nicht laufen konnte, sind sie erstaunt. Können wir nachvollziehen. Das ist eine außergewöhnliche Geschichte. Die Apostelgeschichte ist voll von außergewöhnlichen Geschichten. Und diese Geschichten, die illustrieren immer sehr viel über uns und über Gott. Und ich könnte jetzt ziemlich viel erzählen. Ich möchte aber nur zwei Wahrheiten mal rauspicken über uns und über Gott, die wir in dieser Geschichte finden. Die erste ist, wir sind arm. Ich glaube, das Erste, was wir in der Geschichte finden können, ist, dass wir arm sind. Kommen wir gleich drauf. Und das Zweite, Gott wirkt trotzdem. Wir sind arm, Gott wirkt trotzdem. Ich habe heute keine PowerPoint, deswegen wiederhole ich meine Überschriften immer, okay? Wir sind arm. Wir haben hier gerade eine Geschichte gehört von drei Männern, die pleite sind. Wir haben auf der einen Seite Markus, den Bettler, der ist pleite. Ja? Und auf der anderen Seite haben wir Johannes und Petrus und die sind auch pleite. Das passt zwar den ganzen amerikanischen Televangelists nicht, dass die pleite waren, weil die immer wollen, dass man glaubt, ein Christ muss super steinreich sein. Aber die sind alle drei pleite. Vers 3. Als der Gelähmte nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann, Markus, sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Also er sitzt da und denkt sich, hey, cool, die geben mir jetzt was. Und wenn die schon wollen, dass ich sie angucke, dann wird es wahrscheinlich eine dicke Summe sein. Das kennt ihr vielleicht auch, so Almosen geben, das ist so eine beiläufige Sache. Man unterhält sich da nicht lange, man wirft schnell was rein und geht weiter. Und für den Bettler war es wahrscheinlich auch so. Der hat so sein Tape abgespult. Almosen für einen Bettler, Almosen für einen Bettler. Und Johannes und Petrus bleiben stehen und sagen, hey, guck uns an, erwartet, was passiert. Und da sagt Petrus Folgendes. Silber habe ich nicht. Und Gold habe ich auch nicht. Ja, Mist, dumm gelaufen. Vielleicht kennst du es auch. Silber und Gold habe ich nicht. Ich bin mir sicher, das kennst du auch. Ich stelle eine rhetorische Frage, okay? Wer von euch würde sich jetzt melden, wenn ich frage, wer heute Morgen hat keinen Verbesserungsvorschlag oder keinen Verbesserungswunsch für sich selbst und für sein Leben? Wer sagt, wie es jetzt ist, mein ganzes Leben, mein Charakter, alles ist schon perfekt. Keine Mängel, alles gut. Genau, deswegen ist es eine rhetorische Frage. Es fehlt uns so ziemlich an allem. Es fehlt uns an finanziellen Mitteln. Es fehlt uns an Zeit. Es fehlt uns an Demut. Es fehlt uns an Geduld. Es fehlt uns an Kraft. Es fehlt uns an Motivation, es fehlt uns an Disziplin, es fehlt uns an Durchblick, an Fähigkeiten, es fehlt uns an Weisheit, an Opferbereitschaft und es fehlt uns an Liebe. So, das war die Predigt, lass uns alle Buße tun. Im Hinblick auf all diese Dinge bist du arm. In Hinsicht auf diese Dinge bin ich arm. Und in der Regel geht es uns so wie Petrus und Johannes. Leute in unserem Umfeld, die brauchen etwas und wir sind pleite und wir haben eigentlich nichts zu geben. Und trotzdem fordert die Bibel dich und mich auf, fordert Gott dich und mich auf, in unserer Schwachheit anderen zu dienen. Obwohl wir arm sind, obwohl wir pleite sind, sollen wir alles geben. Und ich glaube, das ist einer der Schlüssel für ein jesusmäßiges Leben. Einer der Schlüssel ist, die eigene Schwachheit, die eigene Armut anzuerkennen und demütig einfach das sein lassen, was er ist, nämlich Armut und Schwachheit. Und die Botschaft der Bibel ist, du musst deine Schwachheit vor Gott nicht zu verstecken, du musst deine Schwachheit nicht irgendwie loswerden, um ein guter Christ zu sein, weil gute Christen gibt es eh nicht. Deine Schwachheit ist wie ein Leuchtturm, der den Retter ruft. Ja? Dass du schwach bist, ist der Grund, warum du erkennst, dass du einen Retter brauchst. Oder ich habe mir heute Morgen, wer von euch hat das Relegationsspiel Hamburg gegen Karlsruhe angeguckt? Okay, 5, alles klar, das ist ganz schön bestürzend. Karlsruhe-Fans sind dafür bekannt, ist jemand aus Karlsruhe hier? Einer, okay, aber ihr seid nicht gemeint. Karlsruhe-Fans sind dafür bekannt, dass sie sich nicht an die Regeln halten und Pyro-Effekte ins Stadion mit reinbringen. Ja? Und ich habe mir heute Morgen mal ein Video angeguckt von so einer Signalfackel Und die funktioniert wie folgt. Die hat so ein Gehäuse. Dann zieht man die außen so auseinander. Das ist so ein Schubteil. Und dann ist da eine Schnur. Und diese Schnur muss man ziehen. Und dann, was auch immer da passiert, irgendwas geht kaputt da drin. Es kommen Stoffe zusammen. Da wird ein Funke gezündet. Und dann gibt es so ein leuchtendes Signalfeuer. Okay? Und es ist total lustig, wenn man das im Fanblock anzündet. Deswegen machen die das immer. Was ich damit sagen will, es gibt da so eine Sollbruchstelle in dieser Fackel. Das heißt, es gibt in dieser Fackel eine Schwachstelle und die ist dafür da, dass der Effekt überhaupt erst zustande kommt. Wenn diese Schnur diese Sollbruchstelle nicht zerreißt, nicht brechen lässt, dann funktioniert die Fackel nicht. Und genauso ist es mit unserem Leben als Christen. Wenn wir unsere Sollbruchstelle, nämlich unsere Schwachheit, nicht anerkennen und versuchen stark, stark, stark zu sein, dann funktioniert die Sache gar nicht. Deine Schwachheit ist die entscheidende Sollbruchstelle für die Effektivität Gottes in diesem, auf dieser Welt, in diesem Leben. Ich habe letzte Woche einen interessanten Artikel gelesen in der Zeitschrift und da bin ich über einen Satz gestolpert, den ich sehr passend finde für den Zusammenhang. Ich lese mal vor. Mensch zu sein heißt, arm zu sein. Mensch zu sein heißt, leere Hände zu haben, aber damit nicht allein zu bleiben, sondern damit zu Gott zu kommen, der sie alle auffüllen kann, also die leeren Hände. Die Armut ist der Umschlagplatz für die Liebe Gottes. Das heißt, die Tatsache, dass wir arm sind, dass wir nicht alles aufweisen können, nicht perfekt sind, ist das Potenzial dafür, dass Gott groß aussehen kann in unserer Schwachheit. In anderen Worten, du bist schwach und es ist auch okay so. Wenn du dich heute Morgen schwach fühlst, es ist okay. Wenn du dich heute Morgen nicht schwach fühlst, du bist ein arroganter Sack und musst erkennen, dass du schwach bist. Okay? Nur Gott kann diese Schwachheit auffüllen. Okay? Und deine Schwachheit ist der Punkt, an dem Gott stark sein kann. Die Bibel ist keine Ansammlung an Geschichten von Leuten, die super, super top und toll und stark sind und alles tolle Sachen machen, sondern sie ist eine Ansammlung von Geschichten über Leute, die keine Ahnung haben, die es nicht drauf haben und Gott wirkt inmitten dieser Schwachheit. Deine Schwachheit ist deine Sollbruchstelle. Also wenn du heute Morgen da bist und du fühlst dich schwach und du hast das Gefühl, du kannst für Gott überhaupt nichts bewirken und überhaupt kannst du all diese Anforderungen, die Bibel an dich stellt, die kannst du nicht erfüllen, weil du bist zu schwach, möchte ich dich ermutigen. Deine Schwachheit ist kein Hindernis, sondern ist die Leinwand, auf der Gott seine Stärke aufpinseln kann. Du musst deine Schwachheit nicht wegproklamieren und wegreden und mit positivem Denken loslosbekommen. Stattdessen nimm deine Schwachheit demütig an und blicke auf Gott, der stark ist. Und das ist übrigens auch, was in unserem Text als nächstes geschieht. Wir haben diese schwachen Menschen und auf einmal geschieht etwas. Wenn schwache Menschen zusammenkommen, kann Gott stark wirken. Und da sind wir am zweiten Punkt. Erstens war, du bist arm, wir sind arm. Zweiter Punkt, Gott wirkt trotzdem. Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, aber, hier ist ein wichtiges Aber in dem Text, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Und das finde ich sehr interessant. Petrus ist nicht in der Lage, den Wunsch des Bettlers irgendwie zu erfüllen, aber er tut was anderes, er gibt ihm was anderes, er heilt ihn. Und die Frage ist, wie hat er das gemacht? Ist Petrus Wunderheiler? Oder hat er so einen gigantischen Glauben, dass in seiner Gegenwart alle Krankheit pulverisiert wird? Ja? Oder hat er vielleicht Superkräfte, so wie Peter Parker, der von einer radioaktiv verseuchten Spinne gebissen wurde und so Spider-Man wurde? Was ist der entscheidende Punkt bei dieser Heilung? Das waren rhetorische Fragen, die natürlich mit Nein zu beantworten sind. Petrus war ein ganz normaler, schwacher Typ wie du und ich. Und trotzdem ist da eine Heilung geschehen. Warum? Ich glaube, der entscheidende Punkt sind 5 Worte, die er spricht. Ist keine Zauberformel, aber sie zeigt uns, was hier passiert. Diese 5 Worte lauten: Im Namen von Jesus Christus. Petrus tut eigentlich 2 Dinge. Erstens, er gibt zu, er hat nichts zu geben, er ist pleite. Und zweitens, er verweist auf jemanden, der alles zu geben hat, nämlich Jesus Christus. Silber und Gold habe ich nicht, aber im Namen von Jesus Christus. Also, mich beziehend auf die Kraft von Jesus Christus, steh auf und sei geheilt. Und das ist so eine Mischung, die finden wir in der Bibel ganz häufig. Arme Menschen, starker Gott. Denk mal an die Story von David und Goliath. Kleiner, schwacher David, starker Gott. Oder denkt an die Geschichte von Gideon, der total der Hasenfuß ist. Schwacher Gideon, starker Gott. Oder denkt an die Geschichte von Petrus, wo er Jesus verleugnet, nachdem Jesus gefangen genommen wurde. Die Geschichte mit dem dreimal Hahnkrähen. Schwacher Petrus, starker Gott. Oder lasst uns mal auf das Zentrum der Bibel, auf das Zentrum des Evangeliums gucken, auf den Punkt, wo schwacher Mensch und starker Gott zusammenkommen, 1:1. Nämlich, wo Jesus Christus, Gottes Sohn, Mensch wird. Gott wird Mensch. Starker Gott wird zum schwachen Menschen. Wie ist es da? Wir glauben, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um die Sünde zu besiegen, um die Macht der Sünde zu besiegen. Wir glauben, dass Sünde uns trennt von Gott und dass wir nicht in der Lage sind, diese Sünde zu überwinden. Und allein die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus und seinem Tod am Kreuz überwindet die Macht der Sünde. Was hat er noch getan? Wir glauben als Christen, dass er nach 3 Tagen wieder auferstanden ist. Oder besser gesagt, am 3. Tag, es waren gar nicht 3 lange Tage, es waren 2,5. Egal, ja, er ist auferstanden. Wir glauben, dass wir in dieser Auferstehung sehen, dass Jesus den Tod besiegt hat und dass er uns ewiges Leben geben kann. Wir sind arm, wir sind schwach, aber Gott wirkt trotzdem. Ich möchte dir heute Morgen zusprechen. Du kannst dich nicht selbst retten, tut mir leid. Aber Jesus Christus ist der Retter der Welt. Du kannst dem Tod nicht entrinnen, aber Jesus Christus gibt dir ewiges Leben. Du kannst deine Sünde und deine Schuld nicht ungeschehen machen, aber Jesus Christus ist vor 2000 Jahren ans Kreuz gegangen, um stellvertretend für dich und mich für die Sünde zu bezahlen. Und die Bibel sagt, das ist alles, was nötig war. Du musst es einfach nur glauben und annehmen als Geschenk. Schwache Menschen, starker Gott. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, der uns heute Morgen ermutigen kann, wenn wir in der Apostelgeschichte lesen von dieser Heilung. Egal wie schwach und hilflos du dich heute fühlst, wie schmutzig oder wertlos du dich heute Morgen fühlst oder wie leer und verloren du dich heute Morgen fühlst, die Geschichte lehrt uns heute, egal wie du dich heute fühlst, da ist ein Gott, der sich für dich interessiert. Da ist ein Gott, der dich liebt und der Interesse an dir hat. Ein Gott, der nicht nur in der Lage ist, dir zu helfen, sondern auch motiviert ist, dir zu helfen. Martin Luther hat es ganz cool gesagt, ist eins meiner Lieblingszitate von Martin Luther. Er sagt, weil er Gott ist, kann er mir helfen, weil er Vater ist, will er mir helfen. Ist es nicht cool? Die Bibel stellt uns einen Gott vor, der nicht nur in der Lage ist, uns zu retten, sondern auch noch einfach uns retten will und es auch tut. Das ist das Geniale an Gott, finde ich. Er kann und er will uns retten. Und als die Leute gesehen haben, was da passiert ist mit dem gelähmten Markus, da waren die sehr erstaunt und irgendwie auch begeistert. Und Petrus, wir kennen den als eine Mischung aus absolut krassen Draufgänger und Hasenfuß, immer so eine Mischung. Seit der Heilige Geist gefallen war, sind die Hasenfußaktionen weniger geworden, die krasse Mutaktionen sind mehr geworden. Und Petrus denkt sich, hey, jetzt stehe ich schon hier im Tempel, ja, der Lahme ist geheilt, jetzt gucken alle auf mich, also erzähle ich mal eine Story. Open-Air-Gottesdienst. Und das ist, was Petrus in seiner Predigt in den Versen 19 und 20 zu den Leuten sagt, die total erstaunt und begeistert sind und gar nicht wissen, was hier abgeht. Ich lese euch mal vor. Kehrt jetzt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlungen auf euch geladen habt. Dann wird er die ersehnte Zeit der Ruhe anbrechen lassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin meistens an dem Punkt, wo ich mir Ruhe ersehne. Ich habe 2 Kinder. Ich arbeite 2 Jobs und studiere nebenher. Außerdem bin ich verheiratet. Ich wünsche mir immer Ruhe. Ja? Also jetzt, das ist positiv, ja? Verheiratet zu sein. Ich werde euch den Abschnitt nochmal vorlesen mit einer anderen Übersetzung der Volksbibel, die Martin Dreyer geschrieben hat. Und ich möchte euch ermutigen, ob du jetzt Christ bist oder ob du dich nicht als Christ siehst, egal was deine Weltanschauung ist, ich möchte dich ermutigen, diesen Text als persönliches Wort an dich zu hören und einfach zu gucken, was mache ich mit diesen Sätzen. Also stellt mal eure Antenne auf persönlichen Empfang, okay? Ich lese vor aus der Volksbibel, Apostelgeschichte, Kapitel 3, die Versen 19 bis 20. Und ich sage jetzt schon mal, das Wort geil kommt drin vor, okay? Heute habt ihr die Chance, euer Leben ganz umzukrempeln. Hört auf, Mist zu bauen, damit Gott euch die ganzen Schulden, die ihr bei ihm habt, heute erlassen kann. Dann wird endlich eine geile Zeit anbrechen für euch. Eine Zeit, in der Gott euch zeigen kann, wer wirklich der Retter ist, auf den ihr schon so lange wartet, nämlich Jesus Christus. Ich lese nochmal im Schnelldurchgang vor. Heute habt ihr die Chance, euer Leben total umzukrempeln. Du hast heute eine Chance. Hört auf, Mist zu bauen, damit Gott euch die ganzen Schulden, die ihr bei ihm habt, heute erlassen kann. Dann wird endlich eine geile Zeit für euch anbrechen. Eine Zeit, in der Gott euch zeigen kann, wer wirklich der Retter ist, auf den ihr schon so lange wartet. Jesus. Ob Christ oder Atheist, ob katholisch oder evangelisch, ob Freikirchler oder freireligiöse Gemeinde in Mannheim, ob Student oder Chef, ob Chirurg oder Klempner, was ihr irgendwie auch das sehr ähnlich ist. Wir sind alle, wie wir heute Morgen hier stehen, schwache Menschen und wir sind alle, haben alle die Not und das Bedürfnis nach einem starken Retter, der uns helfen kann. Ich möchte dich ermutigen, einfach dir das anzuhören, zu verstehen, Gott bietet uns heute etwas an, er bietet sich selbst uns heute an. Ich möchte beten. Gott, wir danken dir dafür, dass du uns in unserer Schwachheit, in unserer Armut, in unserer imperfekten Charaktersituation, in unserer imperfekten Lebenssituation, in all diesen Dingen, dass du uns annimmst, dass du uns liebst, so wie wir sind, dass du uns dich selbst anbietest. Danke, dass du deinen Sohn Jesus Christus geschickt hast, um am Kreuz für uns zu sterben, um aufzuerstehen, um eine Beziehung mit dir möglich zu machen, um möglich zu machen, dass wir gerecht vor dir stehen können, obwohl wir Sünder sind, Herr. Gott, wir bitten dich, dass du heute wirkst mit deinem Heiligen Geist. Wir glauben, dass du dreieiniger Gott bist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir bitten dich, dass du uns heute berührst, dass du uns nicht unverändert von diesem Ort weggehen lässt, Herr. Danke Gott auch dafür, dass du im Leben unserer Taufkandidaten so viel getan hast, Herr. Das, was wir heute hier erleben, diesen Gottesdienst, der ist auch ein Zeichen dafür, dass du nicht tot bist, dass du nicht desinteressiert bist an uns, dass du nicht unwillens bist, uns zu retten, sondern dass du ein Gott bist, der sich für uns interessiert, der da ist und der uns rettet, Herr, und der uns annimmt als seine Kinder. Dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen.